Also. Ja, dann ist natürlich auch die Aufzeichnung auf Deutsch. Okay, ja. Dreck. Vor so einem rein deutschen Publikum Englisch sprechen, das fühlt sich immer so albern an irgendwie. Nee, also dann muss sie sich jetzt von Ihnen irgendwie eine Mitschrift besorgen oder sich das übersetzen lassen oder sonst was. Ja? Diese Kreide ist ja nicht nur schlecht, sie ist, glaube ich, auch gesundheitsschädlich, aber egal. Ja, also wir sehen uns an, wie gesagt, spezielle Objekte und Morphismen. Und wir fangen an mit einem ganz einfachen Begriff. Vielleicht die einfachste Definition, die man in der Kategorientheorie überhaupt hinschreiben kann. Und gleichzeitig eine sehr zentrale, die sich auch in wesentlich kompliziertere Begriffe durchzieht und die auch wesentlich komplexere Beispiele hat, als zunächst mal unsere ganz einfachen Eingangsbeispiele das so suggerieren. Also. Wie wollte ich das Kind nennen? Also, es ist eine Eigenschaft eines einzelnen Objektes B. Und so ein Ding heißt terminal bzw. final, wenn folgende Eigenschaft gilt. Für jedes weitere Objekt A existiert genau ein Morphismus von A nach B. Ja, gut. Das war die Definition. Definieren kann man ja vieles, nicht? Es gehören dann zwei Dinge dazu, zu überprüfen oder sich davon zu überzeugen, dass eine mal gemachte Definition sinnvoll ist. So. Was könnte das sein? Welche Dinge gehören zu einer guten Definition? Es sind im Wesentlichen zwei. Ja.
Ich denke einmal, dass
es
irgendetwas gibt, was diese Eigenschaft hat.
Also, ja. Also, es sollte etwas geben, was diese Eigenschaft hat. Gut, es sollte nicht alles diese Eigenschaft haben. Also, sowohl also die Definition selber als auch ihre Negation sollten irgendwie erfüllbar sein. Ja, das ist jetzt erstmal rein formalistisch gesehen, also Bedingungen an eine gute Definition. Etwas weniger formalistisch würde man verlangen, dass es also nicht triviale Beispiele für die Definition gibt. Es gibt so immer diese berühmten Fälle, wo also seitenlang irgendwie ein Axiomensystem durchgerechnet wird, bis dann irgendwann festgestellt wird, das einzige Modell ist die leere Menge. Gut, die leere Menge wäre dann ein Beispiel, aber gut, man würde also darüber hinaus verlangen, dass es nicht triviale Beispiele gibt. Aber typischerweise sollte es eben möglichst viele auch interessante Beispiele geben. Ja, also eine Definition, die irgendwie nur für ein einziges Objekt irgendwie so gilt oder für nur die sehr enge Einschränkungen macht an das, worauf sie nun zutrifft, die ist, gut, je nachdem kann das natürlich auch mal gerechtfertigt sein, sehr, sehr starke Einschränkungen an Dinge zu machen, wo es nur wenige Beispiele gibt, klar. Aber idealerweise gibt es also für eine Definition viele Beispiele. So, das ist das, woran die meisten auch denken, wenn sie also wissenschaftliche Papiere schreiben, wie das ja etliche von Ihnen schon getan haben oder irgendwann noch tun werden. So, es gibt noch eine zweite Anforderung, die, wenn man sich die wissenschaftliche Literatur anguckt, oft vergessen wird. Welche ist das? Nee, das würde ja mit unter den ersten Teil noch mitfallen, nicht? Also man muss mit einer Definition auch was beweisen können. Ja? Also es reicht nicht, irgendwie einen Begriff hinzuschreiben und dann irgendwie 500 Beispiele aufzulisten und dann Schulterzucken wegzugehen. Ja, und wenn man aber die Literatur durchliest, viele Papiere sind so. Daran erkennt man, dass ich sie nicht referiert habe. Das ist also das Zweite. Man muss also in der Definition, kurz gesagt, ausbalancieren. Allgemeinheit der Definition, sie soll möglichst viel abdecken. Und andererseits muss sie stark genug sein, dass ich auch was Anständiges daraus folgern kann, sonst kann ich es auch lassen. So, und der Begriff des terminalen oder finalen Objektes ist eben schon genau so, dass erstens es viele Beispiele dafür gibt und zweitens man aber auch überraschend viel damit anfangen kann, obwohl er eben so relativ primitiv ist. Gut, fangen wir an mit den Beispielen. Genau. Achso, ich will gleich noch haben wir noch was Buntes? Genau. So, dann mache ich noch per Bunt reinmalen noch eine zweite Definition draus. Ich sage, mein Objekt sei initial, wenn es für jedes weitere Objekt genau ein Morphismus, so jetzt minimale Änderung, nicht mehr einen Morphismus in B rein gibt, sondern einen Morphismus aus B raus in das gegebene Objekt. Also ich drehe einfach den Pfeil da. So, und jetzt kommt unsere Liste von Beispielen. So, was die initialen Objekte oder die finalen Objekte sind, das hängt natürlich von der Kategorie ab. Und wir wollen uns dann beides überlegen. So, jeweils uns überlegen, was das initiale und das finale Objekt ist. Fangen wir an mit so einem Trivialbeispiel. Wir haben uns überlegt, also ein Randfall der Kategorie ist die geordnete Menge, ja, wo also immer höchstens ein Morphismus zwischen zwei Objekten existiert. Dann ja, Komposition und Identitäten im Wesentlichen trivial sind und die Ordnung gerade sich darin reflektiert, dass also ein Objekt kleiner gleich einem anderen ist, genau dann, wenn ich vom ersten ins zweite einen Morphismus habe. So, was entspricht in so einer geordneten Menge dem initialen Objekt? Ja, das ist das kleinste Element. Ich schreibe mal etwas frech Bottom hier hin. Also Bottom ist die typische Notation für das kleinste Element einer geordneten Menge. Denn, was heißt das? Ein Objekt ist initial, wenn in jedes andere Objekt ein Morphismus existiert, sprich, wenn es kleiner gleich jedem anderen Objekt ist, wenn es also das kleinste Element der geordneten Menge ist. Ja, gut, dann ist final nicht mehr schwer zu raten. Final ist dann das größte Element. Top. Hm. nehmen wir mal den anderen Randfall, ein Monoid. Das heißt also so eine einobjektige Kategorie. Wie sieht es da aus? Ja. Genau, nicht? Also dieses Ding hier hat also überlegen, ob wir jetzt das Richtige sagen. Also außer es gibt nur den Identitätsmorphismus, das haben Sie richtig formuliert. Ja, ich hatte es anders formulieren wollen und ich frage mich gerade, ob das äquivalent ist. Also normalerweise gibt es hier kein initiales Objekt, außer in einem Fall, nämlich wenn der einzige Morphismus von diesem Monoid in sich selber der Identitätsmorphismus ist. So, und das ist äquivalent zu welcher Bedingung? Doch, es ist äquivalent zu dem, was ich erst dachte, nämlich eine etwas weniger abstrakte Eigenschaft des Monoids, wo ich also nicht nur über seine Morphismen rede, sondern eine etwas konkretere Eigenschaft. Also wann hat ein Monoid nur einen Morphismus nach sich selbst? Ja? Wenn das neutrale, genau, wenn das ist, nicht? Also das hier existiert, nicht? Also das ist also dieses eine Objekt Stern, das es hier halt gibt. Und das klappt genau dann, wenn das Monoid trivial ist, also nur das neutrale Element enthält. Warum ist das so? Ich müsste ja dann, wenn das Monoid mehr Elemente enthält, in der Lage sein, einen Nicht-Identitätsmorphismus in das Monoid selbst anzugeben, nämlich... Ja? Was für ein Punkt? Also... Nee, der Punkt ist, der scheitert schon daran, dass er zweistellig ist. Also ein Morphismus ist eine einstellige Abbildung. Ja? Ah, vorsichtig. Also Multiplikation mit einer Konstanten ist kein Monoidmorphismus. Ja, die gut, also die das war eben schon der Vorschlag hier gewesen, genau. Aber ich meine, ein Morphismus, was wir suchen, ist ja eine Abbildung von M nach M. Ja, da hat die Multiplikation schon nicht das richtige Profil. Genau, das hatte ich auch erst so verstanden und dann ist es zwar so eine Abbildung, aber es ist kein Monoid-Homomorphismus. Ja, denn, nicht, wenn ich hier so eine Abbildung hinmale, also was weiß ich, x auf irgendein festes m mal x, ja, das wäre so eine Abbildung, ja, die ist ja nicht homomorph, denn, probieren wir es aus, nicht, also das Ding hier h heißt, ja, dann ist h von x mal y ist m mal x mal y und dagegen ist h von x mal h von y ist m mal m mal y. Nicht? Und das ist also schon in nicht pathologischen Beispielen eben nicht mehr dasselbe. Ne? So, das ist also nicht. Nein, ist auch viel, viel einfacher. Mathematiker dürfen sich vorstellen, es sei eine Gruppe, dann kommt man vielleicht drauf. Genau, ich kann alles aus. Genau, ich habe immer zwei Morphismen, ja. In Anführungsstrichen, da sind nur nicht immer zwei. Nicht? Also ich habe einmal E-Bang. Ja, also ich schmeiße alles auf die Identität und ich habe die Identität. So, und wenn ich initial bin, dann folgt, dass die gleich sind. Identität ist gleich E-Bang. Ja, daraus folgt aber, dass jedes Element gleich E ist. So, okay, das heißt also, für Monoide kriegen wir das also nur im Randfall. Natürlich ist dann dieses Ding auch final. Ist das so? Ach so, nee, sage ich jetzt so. Stopp. Da muss ich schon kurz überlegen, wie das dann ist. Nee, doch, das ist genauso. So, wir rechnen auch übrigens hier Quatsch, nicht? Wir rechnen ja völligen Quatsch. Dass mich hier keiner auffällt. Ja? Also das ist ja nicht... Habe heute nicht gut geschlafen wahrscheinlich. Keine Ahnung. Doch, ich habe gut geschlafen. Das habe keine Entschuldigung dafür. So. So, also. Das kommt alles wieder weg hier. Ja, weil Blödsinn. So. So, so ein Monoid als Kategorie ist ja nicht das eine Monoid und alle seine Homomorphismen, sondern als Kategorie ist das Ding ein Punkt und als Morphismen alle seine Elemente. Ist das völlig ins Schleudern geraten. Ja, also alles Quatsch. Und dann ist es natürlich völlig trivial. Ja, also die Morphismen, die gehen natürlich alle von dem Punkt in sich selber und wenn es nur genau einen gibt, dann ist es halt der da. Ja, so, das ist also eine triviale Äußerung, dass das hier die Bedingung ist. So, gut, machen wir was weniger Verwirrendes. Mengen. So, also wie sieht in Mengen erstmal das initiale Objekt aus? Ja. Die leere Menge, genau. Das haben wir uns eingangs überlegt, ja. Das ist nämlich von der leeren Menge überall hin genau eine Abbildung gibt, nämlich die leere Abbildung. Die leere Abbildung ist die leere Relation, nicht? Und sie ist, wenn der Grundbereich leer ist, ist sie linkstotal und unabhängig davon ist sie trivialerweise rechtseindeutig. So. Final. Die einelementige Menge, nicht? Das ist also so ein Ding hier vielleicht. Auch das haben wir uns eingangs überlegt, dass dann nicht in diese Menge rein immer genau eine Abbildung Bang existiert. So, und dann kann ich an dieser Stelle jetzt einführen, nicht, dass also hier für das finale Objekt wir als Schreibweise einfach typischerweise einfach die 1 nehmen und für das für das initiale Objekt die Schreibweise 0, einfach per Analogie mit der Kategorie der Mengen. Ein bisschen gefährlich ist das, ja, also die 0, die kann also sehr, sehr viel komplizierter aussehen als in Z und die 1 auch. So. Was noch? Die Kategorie der gerichteten Graphen. So, was ist da das initiale Objekt? Nicht nochmal, das sind hier so Tiere, die haben irgendwie einen Haufen Punkte und man kann es zwischen zwei Punkten Pfeil geben oder auch nicht, das da ist ein Graph. Ne?
vielleicht, wenn es einen Punkt gibt, von dem ich zu jedem anderen Punkt kommen kann, beantwortet?
Ja, nee, da sind wir jetzt wieder in die falsche Metapher reingerutscht, nicht? Also hier ist, also das da ist nicht die Kategorie, sondern das ist ein Graph, also ein Objekt in dieser Kategorie, ja? Also wir suchen jetzt nicht einen initialen Punkt in dem Graphen oder so, sondern den initialen Graphen. Ja? Der Graph ohne Knoten, ne? Und ja, davon gibt es nur einen. So, soweit so uninteressant. Marginal interessanter der finale Graph. Also erstmal, wie viele Knoten hat er? Ein, ne? So. Die interessante Frage ist, gibt es da jetzt einen Pfeil oder gibt es da keinen? Ja. Genau, nicht? Also es gibt eine Selbstkante hier. Muss so sein, nicht? Denn unter anderem muss ich ja in den putativen finalen Graphen, muss ich ja diesen hier abbilden können. Homomorph, wohlgemerkt. Ja, das heißt also, nicht, wenn ich von dem hier in den da, würde ich ja nicht kommen, weil ja die Bedingung an die Graphhomomorphismen ist, dass wenn es im Urbild eine Kante gibt, dann im Bild auch. Dann würde ich also diesen hier nicht dahin abbilden können. Nicht? Das heißt also, es ist der da. So. Dann Vektorräume, K-Vektorräume. Erstmal das Initiale vielleicht. Ja? Genau, der Nullvektorraum, nicht? Genau. Es ist klar, dass der initial ist, denn meine Bedingungen an die lineare Abbildung implizieren insbesondere, dass die Null des Vektorraums bewahrt wird. Ja, das heißt also, von hier aus habe ich überall woanders hin, wenn ich also von 0 eine lineare Abbildung in irgendeinem K-Vektorraum V haben will, dann muss die 0 bewahren, das heißt 0 wird auf 0 abgebildet, andere Elemente gibt es nicht, also ist das zeigt, dass das eindeutig bestimmt ist und natürlich ist das da auch eine lineare Abbildung, wie man leicht nachrechnet, also ist das Ding initial. Ja, wie ist mit final? Ja? Auch die Null. Ne? Das ist mal so ein Fall, wo initiales und finales Objekt zusammenfallen. Nicht? Denn, gut, ne, ist klar, nicht? Ich kann eben alles auf die Null schmeißen, das ist die, nicht? Das ist erkennbar eine lineare Abbildung, also kann man trivial nachrechnen. Und ja, eindeutig ist sie sowieso, weil es hier nur ein Element gibt, also es gibt sogar nur eine Abbildung, insbesondere nur eine lineare hierhin. Nicht? Und damit ist also die Null sowohl initial als auch final. Das ist eine Tatsache, die durchaus gewisse Bedeutung hat. So. Ja, das waren unsere Beispiele. Also, was wir gesehen haben ist, naja, zumindest mal, es gibt Beispiele. Ja? Ich habe noch nicht gezeigt, dass es interessante Beispiele gibt. Also, es gibt durchaus interessante und wesentlich kompliziertere Beispiele als diese hier. Aber bevor wir uns irgendwann später mal solchen Dingen zuwenden. Also, in der Tat ist der Gegenstand der Vorlesung, dass es davon interessante Beispiele gibt. Kommt noch. Ja, jetzt wollen wir noch nicht gleich, sondern jetzt ja so allmählich zusteuern darauf, dass wir auch mal was Interessantes drüber beweisen. Allerdings brauchen wir dazu mehr Begriffe, also reden wir mal nicht nur über Objekte, reden wir auch über Morphismen. So. Ja, motivieren wir das vielleicht nochmal eben, warum wir das jetzt tun. Also worauf ich los will, ist, initiale und finale Objekte sind eindeutig bestimmt. Und das ist so sicher nicht wahr, denn Genau, ne? Also hier diesen Stern, den kann ich auch gegen eine 3 austauschen oder gegen die leere Menge oder gegen die Menge, die ich hier vorher stehen hatte oder sonst was. Ja, jede einelementige Menge ist ein finales Objekt in der Kategorie der Mengen, nicht? Und somit ist also offenbar da keine Eindeutigkeit gegeben. Aber sie sind eben alle eindeutig, das heißt, sie stehen alle in Bijektion zueinander. Und das scheint irgendwie der richtige Begriff von eindeutig bis auf zu sein, den wir hier finden, nicht? Das findet man überall, ja, also sehr, sehr häufig sind also Dinge, für die man sich interessiert, nicht völlig eindeutig bestimmt, sondern nur eindeutig bis auf irgendwelche gedachte Ununterscheidbarkeit. So, und jetzt soll das also sein, ja, in dem Falle zum Beispiel Ununterscheidbarkeit bis auf Bijektion. Und das wollen wir jetzt kategoriell fassen. So, das heißt, wir reden auch mal über Eigenschaft von Morphismen. Zu viel Schwung. So, nehmen wir uns also her einen Morphismus von A nach B und wir sagen, so ein Ding sei ein Isomorphismus. Genau dann, wenn er ein Inverses hat. Sagen wir G, ich habe noch nicht definiert, was ein Inverses ist, das kommt jetzt. Achso, ich sag noch, wie G läuft, nämlich G ist ein Morphismus von B nach A. Das heißt, zwei Dinge gelten. Hier muss ich schreiben. G komponiert mit F ist Identität, zur Verklarung natürlich Identität auf A. Und F Kringel G ist ebenfalls Identität, jetzt allerdings auf B. Ja, bei dem Ding würden wir erstmal, bevor wir jetzt uns Beispiele angucken, noch einmal zur Begriffsverklarung gleich was drüber beweisen, nämlich Inverse sind eindeutig. Also wenn ein Morphismus ein Inverses hat, dann hat er nur eins. Wie fängt dieser Beweis an? Mechanisch, kann der Computer. Ja?
Man nimmt an, dass es ein G-Prime gibt und zeigt dann, dass es gleich geht.
Genau, nicht? Beziehungsweise kommt in sauberes Schreiben, in dem Lemma kommt G nicht vor, G ist lokal für diese Definition hier, also muss ich auch wenn es mir weh tut, hier G nochmal einführen, nicht? Genau, also. So, nicht? Also wir nehmen an, G und G' wären Inverse von F und zu zeigen ist dann, G ist gleich G'. So, ich mache das. Also, fangen wir an mit G. Gut, ich weiß, dass G und G' beide Inverse von F sind, also insbesondere G' ein Inverses von F. Das heißt, ich kann jetzt G auf der richtigen Seite, ich hoffe, ich mache es jetzt richtig, mit einer dieser Identitäten hier, die ich bekomme, komponieren. Sagen wir mal, Ich mache es mal auf der rechten Seite. Wenn ich G auf der rechten Seite mit was komponieren will, brauche ich also Identität auf B. Und Identität auf B kann ich zerlegen als F mal G'. Oder F komponiert mit G'. So, nicht? Das ist dann sicher richtig. Ja, und hier sehe ich jetzt aber G komponiert mit F. Das ist auch Identität, jetzt auf der anderen Seite auf A. Ne? Das heißt, das ist G'. Gut, war's schon. Wenn sich die Mathematiker fragen, warum das so viel leichter ist als der Beweis der Eindeutigkeit des Inversen in einer Gruppe, das liegt daran, dass wir hier großzügigerweise gleich uns eine beidseitige Inverse vorgegeben haben. Deswegen ist die Rechnung so leicht, nicht? Also in Gruppentheorie ist zunächst mal nur angenommen, dass man einseitige Inverse hat und von denen zeigt man später, dass das zweiseitige Inverse sind. So. Dann kommen Beispiele. Ich werde das Wort Isomorphismen praktisch nie ausschreiben, sondern immer nur ISO sagen. So. Wir gucken uns also an unsere Standardbeispiele von Kategorien und ihre ISOs. So, fangen wir wieder an mit unseren Randbeispielen. So, was sind die Isomorphismen in einer geordneten Menge? Alle Objekte, die sich gleich sind, ja, sprich, ja, also nur die Identitäten praktisch. Ja, nicht? Also wir haben ja, also wohlgemerkt, das ist jetzt, gut, wir haben jetzt immer vorausgesetzt, dass das wirklich eine Ordnung ist, also sprich antisymmetrisch. Ja, das heißt, es ist nie ein Element kleiner gleich einem anderen, das wiederum kleiner gleich dem ersten ist. Wenn das der Fall wäre, dann hätte man da einen nicht-trivialen Isomorphismus. Ja, also gegenseitig vergleichbare Objekte in einer prägeordneten Menge würde sowas dann heißen, wenn ich die Antisymmetrie weglasse, die wären also auch isomorph. Hier haben wir gesagt, das ist eine richtige Ordnung, also ist insbesondere antisymmetrisch und die Isos sind also ja, die Identitäten und die waren gerade von der Form x, x. Ich entschieden, Morphismen einfach als, ja, die Menge der Morphismen einfach gleich dem kleiner gleich zu nehmen, ja, also alle Paare, sodass die erste Komponente kleiner gleich der zweiten ist und die Identitäten sind dann einfach die Paare, wo links und rechts dasselbe steht. Gut. Das Beispiel mit dem Monoid ist relativ uninteressant, weil sich da ist einfach 1:1 übersetzt. Machen wir gleich mal Mengen. Was sind die Isomorphismen in Mengen? Ja, vorsichtig. Wenn zwei Mengen gleich mächtig sind, sind sie isomorph. Mit anderen Worten, es gibt einen Isomorphismus zwischen ihnen. Ich frage nicht nach den isomorphen Paaren von Objekten, Paaren von isomorphen Objekten, sondern ich frage nach den Isomorphismen. Die Bijektionen, das sind irgendwie, ne? Es ist hoffentlich in Ingenieurmathe dran gewesen, dass jede Bijektion einen Inversus hat. Ja? Gut. So. Dann. Wie sieht das aus in Graphen? Nochmal? Also, Isomorphismen sind auch Identitäten. Ja, nee, also aus demselben Grunde nicht, wie sie es auf Mengen nicht sind. Also wie gesagt, also die Kategorie der Graphen, nicht ein einzelner Graph als Kategorie, sondern die Kategorie der Graphen, wo jeder Graph ein Objekt drin ist. Ja, mit Graphenhomomorphismen als Morphismen. Ja. Ja, nur die Pfeile führen ja gar kein Eigenleben. Also wir haben das ja, also bei uns ist, besteht der Graph erstmal als unterliegende Menge nur aus den Knoten und dann habe ich da als Struktur drauf eben die Pfeile und Homomorphismen bewahren praktisch die Pfeile. Und dann muss man das also etwas anders formulieren. Also gedacht ist es richtig, ja? Also die Pfeile sind einfach Paare von Knoten. Insofern kann ich da keine Abbildung mehr drauf loslassen. Ne? Die werden schon abgebildet.
Ich weiß nicht, wie ich es jetzt formulieren
muss. Ja. Naja, also erstmal sind natürlich die Dinger bijektive Graphhomomorphismen. Ich male mal einen bijektiven Graphhomomorphismus hin. Ja? So, nicht? Also ich habe hier G1, G2 und ich habe hier, naja, ich mache mal hier mal den Homomorphismus hin, der den Punkt auf den Punkt und den Punkt auf den Punkt schmeißt. Ja? So, das ist ein bijektiver, erstmal eine bijektive Abbildung und das ist auch ein Graphhomomorphismus. Ja? Jede Kante hier links und nämlich keine wird gibt es auch rechts gewissermaßen. So, das ist offenkundig kein Graph-Isomorphismus. Ja? Also man kann sehen, dass die beiden Graphen verschieden sind. So, was für eine Bedingung muss ich also jetzt an den Homomorphismus noch setzen? Man merkt, also die Homomorphiebedingung war, wenn das Ding hier H heißt, ja, wenn ich das in die Kantenrelation mal wirklich als Infix-Relation schreibe, dann ist die Bedingung, wenn ich einen Pfeil von x nach y habe, habe ich auch einen von hx nach hy. So. Genau, nicht? Damit, so. Das hier muss ich auch noch haben. Und das heißt, die Bedingung ist, dass die Kanten reflektiert werden. Das ist der Standardausdruck dafür. Ja, also normalerweise redet man darüber, dass Dinge bewahrt werden. Also wenn sie links vorliegen, dann auch rechts. Und die umgekehrte Implikation, die heißt Reflexion. Also sprich, wenn es rechts eine Kante gibt, dann gab es auch links schon eine. So, nicht? Und mit den beiden Bedingungen zusammen, also eine bijektive Abbildung H, sodass das hier also äquivalent ist, das ist ein Graphenisomorphismus. Und bei K-Vektorräumen. Ja. Genau. Also bijektive lineare Abbildungen, lineare Bijektionen, genau. Das heißt, wir sehen hier zwei grundsätzlich verschiedene Phänomene. Ja, wir sehen hier einmal eine Kategorie, wo ich aufpassen muss, wo also längst nicht jeder Homomorphismus, der eine Bijektion ist, auch ein Isomorphismus ist. Und hier sehe ich eine, wo das doch so ist. Das ist nicht die Unterscheidung, aber die zwei Welten, die wir hier sehen, ist Algebra, Topologie. Ja? Für die Mathematiker, den einen, der andere ist ja nicht da. Welches Gegenbeispiel aus der Topologie kennt man denn? Wo was plötzlich als Klasse von topologischen Räumen hier unten hinfällt? Kompakte Hausdorffräume. Also bei kompakten Hausdorffräumen, also jede bijektive stetige Abbildung zwischen kompakten Hausdorffräumen ist ein Homöomorphismus. Und das liegt daran, dass kompakte Hausdorffräume in Wirklichkeit Algebren sind. Die sehen nur aus wie topologische Räume, in Wirklichkeit sind die Algebra. So. Ja, das waren jetzt unsere Beispiele. Gut, mal überlegen, wo kann man jetzt hier hin? Ach ja, hier zu dem Lemma. Gehört eine Schreibweise, die dadurch gerechtfertigt wird, die sollte ich nicht vergessen. Ich schreibe also ab jetzt für das Inverse eines Isomorphismus f hoch minus 1, was dadurch gerechtfertigt ist, dass es eben nur ein Inverses von f gibt, wenn es eins gibt. So. So, und jetzt kommt der angekündigte Eindeutigkeitssatz. Also finale Objekte sind eindeutig. Naja, sind sie natürlich nicht, sondern nur sie sind eindeutig bis auf Isomorphie. Was heißt das? Ja, es steckt ein bisschen mehr dahinter. Also eindeutig bis auf Isomorphie heißt natürlich, wenn ich zwei finale Objekte habe, sind die isomorph. So, nicht? Also Lebens. So, nicht? Also wenn ich zwei finale Objekte habe, B und B', so, dann existiert ein Isomorphismus von B nach B'. Warum habe ich diese große Lücke da gelassen? Weil ich noch was reinschreiben will. Haha, lass mich doch noch reinschreiben. Der ISO selber ist auch noch eindeutig, genau. Natürlich ist er eindeutig, er ist ja ein Morphismus in ein finales Objekt rein. Nicht? Also gibt es nur den. Ne? Also dann existiert ein eindeutiger Isomorphismus von B nach B'. Das heißt, manche Leute sagen das auch länger, ja, also finale Objekte sind eindeutig bis auf eindeutigen Isomorphismus. So, das ist also die eine Subtilität, die da drin steckt. Also nicht nur sind sie isomorph, sie sind sogar auf eindeutige Weise isomorph. Und das, was da streng genommen gar nicht gesagt wird, was man aber von jedem anständigen Begriff von eindeutig bis auf verlangen sollte, ist, wenn umgekehrt, wenn umgekehrt ich ein finales Objekt B habe und ein dazu isomorphes Objekt B', kriegen wir das da noch hin, also ich führe mal noch die Notation ein, ich schreibe dieses gleich mit Tilde drüber für isomorph, ja. So, nicht? Das ist also ein Langwort dafür, zwei Objekte sind isomorphen, genau dann wenn es zwischen ihnen einen Isomorphismus gibt. So, nicht? Das heißt also, dieser Begriff auf Morphismen, der ein Isomorphismus zu sein, definiert mir außerdem noch den Begriff der Isomorphie von Objekten, also zwei Objekte sind isomorph, wenn ich dazwischen einen Isomorphismus finde. Das haben wir ja eben schon praktisch implizit beim Ausfüllen der Tabelle angetroffen. So, und wenn also B final ist und ich ein weiteres zu B isomorphes Objekt B' finde, dann ist auch B' final. So, mit anderen Worten, finale Objekte sind abgeschlossen unter Isomorphismus. Ja, und eine Eindeutigkeit bis auf einen Begriff, also bis auf einen Äquivalenzbegriff, unter dem der Zielbegriff nicht abgeschlossen ist, das wäre also schon was ziemlich Fischiges. Ja, deswegen sagt man es nicht extra dazu. Also dieses Artens, auch wenn es sehr implizit ist, würde man also unter diesem Statement, finale Objekte sind eindeutig bis auf Isomorphie, würde man da unbedingt mitlesen. Das hier ist natürlich ein die Kategorientheorie durchdringendes Phänomen. Wenn zwei Dinge isomorph sind, haben sie dieselben kategoriellen Eigenschaften. Wenn das nicht so ist, ist es keine kategorielle Eigenschaft. Ja. Insofern werde ich das auch in Zukunft nie wieder beweisen. Ich werde es jetzt einmal beweisen, nicht? Und ansonsten macht man das, was man vermutlich von woanders auch gewohnt ist. Wenn zwei Dinge isomorph sind, dann machen wir uns keine Gedanken darüber, ob die Eigenschaften voneinander vererben. Wenn ich also weiß, eine Gruppe ist zyklisch und ich weiß, eine andere ist dazu isomorph, dann weiß ich, die isomorphe Gruppe ist ebenfalls zyklisch und teilt sich auch sonst alle Eigenschaften. Ja, das ist also so eine Denknotwendigkeit gewissermaßen. Beweis. Ja, fangen wir mit A an. Das ist dann eben sehr trivial, aber das machen wir eben einmal, damit man sieht, wie trivial es ist. So, ich muss mir jetzt also ein Objekt A hernehmen und zeigen, dass es in B' von A aus einen eindeutigen Morphismus gibt. So, einmal machen wir Existenz. Achso, So, ich gebe dem Kind jetzt noch einen Namen, also das habe ich eben vergessen. Also ich muss, um das schreiben zu können, also dem Isomorphismus von B nach B' einen Namen geben, sagen wir F. So, wenn ich jetzt also anfange und von A versuche, irgendwo hinzukommen, dann gelange ich natürlich erstmal nach B, weil B final ist. Und dann gelange ich mit F nach B'. Und damit habe ich also einen Morphismus von B nach B'. Gut. Und die Eindeutigkeit. Sagen wir, ich hätte noch einen anderen Morphismus H von B nach B'. Und ich habe ja nach dem, was ich gerade gerechnet habe, außerdem hier diesen Morphismus F Beng von A über B nach B Strich. So, und ich muss jetzt zeigen, dass die gleich sind. Wie mache ich das? Naja, ich habe ja hier die Inverse von F. Das heißt, ich bekomme hier jetzt einen zweiten Morphismus nach B. Der heißt F hoch minus 1H. Nicht? Er geht von A nach B. Na, und weil B final ist, folge ich natürlich, F hoch minus 1 von H ist gleich dem eindeutigen Morphismus von A nach B, den ich schon kenne, nämlich gleich Beng. Und damit folgt, indem ich einfach von beiden Seiten mit F multipliziere, dass H gleich F Beng ist. Fertig. So, ja, Quadrat ist schlecht, weil der Beweis natürlich weitergeht. So, das war Teil A, ja, also wie gesagt, einmal und nie wieder, isomorphe Dinge haben die gleichen kategoriellen Eigenschaften. Und betens, wir müssen also zeigen, dass zwei finale Objekte gegeben, dass die isomorph sind. Also, wir haben folgende Morphismen. Nehmen wir mal B und B'. Ja, zum Beispiel ist ja B' final. Also gibt es hier Morphismus. Will sie mal jetzt nicht beide Beng schreiben, weil ja zwei verschiedene finale Objekte im Umlauf sind, also nennen wir den mal F. So, nun ist B aber auch final. Das heißt, hier gibt es auch einen Morphismus. So, und es gibt natürlich auch jeweils nur genau den einen. Das heißt also, wenn wir irgendwie auf der Suche nach einem Isomorphismus zwischen B und B' sind, dann muss das hier der Isomorphismus und das sein Inverses sein. Andere Morphismen gibt es ja keine. So, jetzt kann ich noch zwei Morphismen in das Diagramm reinmalen. Welche? Ich kann die Identitäten reinmalen, nicht? Also hier gibt es eine und hier gibt es eine. Naja, und damit sind wir fertig, nicht? Denn weil B final ist, sind die beiden Morphismen, die ich hier von B nach B finde, gleich, nicht? Also hier ist der eine, die Identität, und der andere ist erst F, dann G, also G Kringel F. Und, naja, ganz analog, weil B' ja auch final ist, gilt dasselbe auf der anderen Seite. Identität auf B' ist gleich dem anderen Morphismus, den ich hier finde, nämlich erst G, dann F. Das war's. So, nicht, das ist also die erste Beobachtung, die wir über über finale Objekte machen. Gut, was wollen wir noch? Ja, reden wir weiter über grundlegende Eigenschaften von Morphismen. Also nehmen wir erstmal hier einen Morphismus von F von A nach B. So ein Ding heißt ein Mono bzw. lang ein Monomorphismus. Genau dann, wenn Folgendes gilt. Sollen wir das Kind nennen? Nee, ich will den nicht. Will ich den F nennen? Ja, ich will den F nennen, doch. Genau dann, wenn für alle weiteren Morphismen G, H die von irgendeinem anderen Objekt C nach A reinlaufen, gilt, wenn F die beiden gewissermaßen zusammenschmeißt, das heißt, wenn F komponiert mit G gleich F komponiert mit H ist, dann folgt, G ist schon gleich H. Noch da malen wir in grün die gewissermaßen umgekehrte Variante zu. F von A nach B heißt ein Epimorphismus. Genau dann, wenn, so jetzt kommt die eine Änderung, diese beiden Morphismen G, H, die gehen jetzt nicht mehr in das A rein, sondern die kommen aus dem B raus, sind also auf der anderen Seite mit dem F komponierbar. Und dementsprechend steht hier wenn GF gleich HF ist, also so rum komponiert, dann folgt wiederum G gleich H. Was ist der A? Nach C. So, das sind jetzt einfach noch wieder zwei Begriffe. Was die sollen, sieht man besser an den Beispielen, die jetzt folgen. So, ich glaube, der Trick muss jetzt sein, dass man ein bisschen die Bruchkante abbricht. So, und dann gucken, vielleicht bröselt es jetzt nicht. So, also, gucken wir uns das an. Wir wollen wieder unsere Standardbeispielkategorien durchgehen, nicht? Und uns alle also überlegen, wie sehen da die Monos und die Epis aus. Fangen wir an mit Set, Kategorie der Mengen. So, das sind Monos in Set. Das sind die injektiven Abbildungen, genau. Das verlangt nun so ein bisschen beweisen, nicht? Also, ja, eine Richtung ist leicht, ja, dass eine injektive Abbildung Mono ist, nicht? Wie würde ich, was habe ich da nachzurechnen? Gut, also nehmen wir an, F wäre injektiv und wir wollen zeigen, F ist ein Mono, ja? Das heißt, wir nehmen uns G und H her wieder oben. Nicht, wenn also wir ein beliebiges X haben, dann gilt ja da nach unserer Voraussetzung F von G von X ist gleich F von H von X und weil wir vorausgesetzt haben, dass f injektiv ist, folgt an der Stelle, dass g von x gleich h von x ist, und weil wir das für beliebiges x zeigen können, gilt also g gleich h. Ja, umgekehrt wollen wir zeigen, dass wenn f ein Mono ist, dann f injektiv ist. Das heißt, wir nehmen uns jetzt her ein Element des Definitionsbereichs, also y aus A. Nee, 2 brauchen wir natürlich. X und y, beide aus A, und f von x ist gleich f von y. So, jetzt müssen wir zeigen, dass x gleich y ist, unter Verwendung der Tatsache, dass f ein Mono ist. Wie machen wir das? Wir müssen ja jetzt diese Eigenschaft, dass f ein Mono ist, anwenden auf irgendwelche Abbildungen von irgendeiner Menge nach A rein. Welche wählen wir? Genau, ne? Also nehmen wir einfach g gleich, wie haben wir die Abbildung genannt, x bang von 1 nach a und h gleich y bang. Nicht? Und dann folgt, weil wir das hier ja vorausgesetzt haben, dass f von x gleich f von y ist, ja, folgt an dieser Stelle also, dass f von g gleich f von h ist. Also, weil f mono ist, folgt an dieser Stelle g gleich h. Naja, und wenn x bang gleich y bang ist, dann ist wohl x gleich y. Ja, so, also die Monos sind die injektiven Abbildungen. Ja? Nee, das ist, müssen wir annehmen. Also wir können es nicht, sondern das ist das, also wir zeigen, f ist injektiv. Was heißt f ist injektiv? Nun, wenn f von x gleich epsilon y ist, dann gilt x gleich y. Nicht? Also ich schreibe mal da hinten, es hinter zu zeigen, ist x gleich y. Ne? So funktioniert es. Weil Injektivität eine Implikation ist, müssen wir also die linke Seite der Implikation annehmen und die rechte zeigen. Genau. So, okay, was mit den Epis? Ja. Das werden dann wohl die surjektiven Abbildungen sein. Das ist jetzt so einfach per Text-Batching. Das hätte Google wahrscheinlich auch hingekriegt. Ne? So, ne? Also, die Epis müssen dann wohl die surjektiven Abbildungen sein. Ja, in der Tat ist das so. Ja, da sind jetzt eigentlich beide Implikationen marginal interessanter als in dem Fall für Monos. Also machen wir hier weiter die Analyse für Set. Ja, also wir wollen zeigen, das mal wieder die etwas einfache Richtung, wenn f surjektiv ist, dann ist f epi. Ja, dann müssen wir uns wieder hergeben. Ne? Hier nehmen, nehmen also mal an, wir hätten Abbildungen G und H, sodass GF gleich HF ist. So, zu zeigen ist, G ist gleich H. Das heißt, das muss ich um hier vernünftig formulieren zu können, muss ich jetzt sagen, was für ein Profil G und H haben, also wie oben, nicht? G von H, G und H gehen beide von B nach C, wie oben. Also gebe ich mir jetzt vor, um zu zeigen, dass G gleich H ist, ein Element von B, ne? Also sei X aus B. Und dann halten wir fest, was zu zeigen ist, nämlich G von X gleich H von X. Wie gehen wir weiter vor? Ja? Genau. Nicht? Also, weil f surjektiv ist, existiert jetzt ein Y, das ist aus A mit f von Y gleich x. Und dann ist g von x natürlich gleich g von f von y. Jetzt haben wir aber vorausgesetzt, g komponiert mit f ist gleich h komponiert mit f, also ist das gleich h von f von y. Und das ist gleich h von x. Fertig. So, jetzt wollen wir zeigen, dass auch das Umgekehrte gilt, dass also wenn F ein Epimorphismus ist, dann F auch surjektiv ist. So, was müssen wir machen? Wir müssen uns hernehmen, ein Element aus dem Codomain von F, also aus B. Und ich muss zeigen, jetzt mal, ist die Abkürzung klar, was also Image einer Funktion ist? Nicht? Das sind also alle Elemente, die von f erwischt werden, praktisch. So, ich muss zeigen, also x ist in diesem Bild von f. So. Ja, was machen wir jetzt? Wir müssen uns also eine Menge X, Quatsch, eine Menge C jetzt ausdenken, nicht, in die wir Dinge aus B abbilden wollen, nicht, um dann auszunutzen diese Epimorphiebedingungen. Ja? Die Identität für G und für H. Na, wenn G und H schon gleich sind, dann werden wir nicht viel davon haben, dass das epimorph ist, nicht? Denn wir müssen ja für irgendwas, wo nicht klar ist, dass es gleich ist, schließen, dass es gleich ist. Also diese zu erfindenden Mengen, wenn wir auf das vorige Beispiel gucken, die sind ja typischerweise einfache Mengen, hat man den Eindruck. Ja, also im Fall für Monos war sie einelementig. Ja? Nein, in die leere Menge kommen wir fast gar nicht rein. Nicht? Also wir müssen da rein abbilden, wohlgemerkt. Und ich meine, in die leere Menge abbilden können wir ja nur, wenn wir schon vorher leer sind. Nicht? Ja, aber in die einelementige Menge, da haben wir nichts von, weil sowieso alle Abbildungen in die einelementige Menge gleich sind. Nicht? Das heißt, das wird uns nichts helfen. Ja, dann haben wir die einfachen Mengen, alle, ganz einfachen Mengen alle abgehakt. Wir nehmen also einen weniger einfach. Die zweielementige Menge, nicht? Nach 0 und 1 kommt 2. Und in der Tat, die zweielementige Menge tut's. Also, ich sag mal, hier habe ich irgendwie B. Ja? So, und sagen wir mal, hier habe ich irgendwie A, das bildet dahin ab. Ne? So. Gut, wir wollen, dass das da nicht existiert natürlich. Ja? Also da soll am liebsten nichts sein. So, und wir haben gesagt, so, die zweielementige Menge nehmen wir. So, was für zwei Abbildungen in die zweielementige Menge nehmen wir? Ich schreibe die mal suggestiv als die Menge der boolschen Wahrheitswerte, wahr und falsch. Und ich schreibe es mal ein bisschen anders, das hier hilft in Wirklichkeit nicht weiter. Also was ich zeigen will, ist, das Bild von F ist das Ganze. Ja, also Image von F ist gleich Menge aller F von Y über Y aus A. So, nicht? Also das F von A, das ist, oder Image von F ist dieses hier, Image von F. So, nicht? Das ist hier meine obere Hälfte dieses Kringels. So, und ich will zeigen, das ist in Wirklichkeit schon das Ganze. Welche zwei Abbildungen in die boolschen Wahrheitswerte nehme ich. Genau, das ist die eine, ja, das ist die eine Abbildung, und zwar ist das, was man nennt die charakteristische Funktion dieser Menge. Ja, also die charakteristische Funktion einer Teilmenge bildet die Teilmenge auf True Up und alles andere auf False, Standardbegriff. So, ne, kennt man aus Maß- und Integrationstheorie zum Beispiel, auch bestimmt was also ganz, ganz hazy in Ingenieurmathematik irgendwann mal dran war. Lebesgue-Integral im Begriff? Moment, ich dachte, die Grafiker, die haben jetzt bestimmt, wie es in Ingenieurmathe aussieht, und die lassen durchgehen, dass kein Lebesgue-Integral dran kommt. Okay, gut, egal. Also, was wir also machen ist, allgemein ist ja, wenn x eine Teilmenge von y ist, ja, dann ist also die charakteristische Funktion von x, ja, die geht von y nach 2, ja, und die bildet ab so ein Element y auf wahr, wenn es aus x ist, und sonst auf falsch. Ja, das heißt, wir können uns angucken, die charakteristische Funktion von im f, also vom Bild von f, die geht also so hierhin, und dieser untere Teil geht dahin. Ja? So, und die andere ist True Bang, also die konstante Funktion True, die also alles hierhin abbildet. So, man rechnet schnell nach. Dass wenn ich mit f komponiere, ja, also wenn ich hier diese charakteristische Funktion des Bildes nehme und dann hier mit f komponiere, ja, dann laufe ich ja durch den Teil durch, der in Gänze auf true geschmissen wird. Ja, das heißt, das ist gleich true bang komponiert mit f. Wenn f aber ein epi ist, dann folgt an dieser Stelle die charakteristische Funktion von imf ist true bang. Mit anderen Worten, wir sind immer in dem Fall hier oben. Das heißt, Image von f ist alles. So, naja, ich hatte versprochen, der Teil ist so ein bisschen interessanter. So, wir sehen in jedem Fall, die Epis sind das, was wir erwarten, und die Monos sind das, was wir erwarten. Um zu sehen, dass die Monos das sind, was wir erwarten, brauchten wir nur relativ einfache Mengen. Um zu sehen, dass die Epis das sind, was wir erwarten, brauchten wir relativ komplizierte Konstruktionen, muss man mal sagen. Nicht? Also gut, klar, Rocket Science ist was anderes, aber ich meine, musste man schon mal so ein bisschen nachdenken hier. Ja, wir machen nächste Woche Montag weiter mit nach derselben Melodie und decken dabei sukzessive weitere Dinge ab, die man braucht, um den Zettel zu lösen. Man kann jetzt schon fast den ganzen Zettel lösen, würde ich sagen, bis auf die Aufgaben, die Produkte erwähnen, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Okay, in dem Sinne wünsche ich ein schönes Wochenende.